Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Gut, damit bitte ich die Irina, die heute einspringt in der Technik, hey danke, du machst es richtig super, die erste Folie reinzuhauen für mich. Und zwar, warum Ehe? Teil 6, der Abschluss heute. Und heute geht es so richtig ans Eingemachte. Und zwar, es geht um das Thema die Krise. Also, wenn es schwierig wird, wenn es so richtig schwierig wird in der Ehe, so schwierig, dass ein Partner oder vielleicht beide sagen, wir müssen uns trennen oder es geht Richtung Scheidung. Also, ziemliche Dramatik. Und ich habe einen riesen Respekt vor dieser Thematik. Zum einen, weil ich in den 17 Jahren meiner Ehe mit Silvia nie in dieser Situation gestanden bin. Das heißt, ich kann nicht aus meiner Erfahrung heraus sprechen. Und ich möchte aber auch betonen, dass ich mir vollkommen bewusst bin, dass es ganz große Gnade ist, dass wir nicht in diese Situation hineingeschlittert oder hineingekommen sind. Und wir haben das in erster Linie zu verdanken unserer einzigartigen Mitte in der Ehe, Jesus Christus, und zweitens auch unseren Eltern, die uns viel mitgegeben haben, eine Ehe zu führen, die recht krisensicher war bis jetzt und verschont war von Krisen. Also das ist sehr oft nicht nur, es ist sehr oft auch eben von äußeren Einflussfaktoren abhängig. Das ist mir einfach bewusst. Das Zweite, warum es diese fehlende Erfahrung auch zu kompensieren, habe ich den Dialog, den Austausch gesucht mit zwei Paaren aus unserer Gemeinde, die durch richtig krasse Krisen gegangen sind, die an dem Punkt waren, dass die Ehen auseinanderbrechen und die erlebt haben, dass es mit Gottes Gnade wieder zusammengegangen ist. Und das sind so quasi meine Experten, die ich am Schluss dann auch sprechen lassen möchte zu euch durch verschiedenste Tipps und Ratschläge. Was auch mir so richtig Respekt einflößt vor dem Thema ist, dass die Theologen sich auch nicht so einig sind, was jetzt zum Beispiel angeht in Richtung Ehe, Scheidung, Wiederheirat, was geht da und was ist nicht okay und so weiter. Also da fragst vier Theologen, kriegst sechs Meinungen. Das macht die ganze Sache noch schwieriger. Wie schaut's aus? Wie gehen wir das heute an? Also ich habe diese Predigt, die ein bisschen eine Vortragspredigt ist, in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil beschäftigt sich mit fünf Orientierungspunkten zum Thema Ehe, Scheidung und Wiederheirat. Und diese Orientierungspunkte sind vielleicht nicht so detailliert, wie du dir das vielleicht wünschen würdest, aber ich hoffe, dass sie uns eben, wie der Name sagt, Orientierung geben. Und dann im zweiten Teil möchte ich unsere Expertenpaare zu Wort kommen lassen und dann geben sie einfach Ratschläge für wie Krise vermeiden, was tun in der Krise und auch Tipps für Singles, wie man gar nicht an den Punkt kommt, dass es leicht zu Krisen kommt, wenn du in eine Ehe gehst. Gut, okay, ist das okay, wenn wir diesen Plan verfolgen? Ich hoffe, jetzt ist es eh schon eigentlich Sport für den Widerspruch, aber ja. Aber ich wollte euch mal einweihen in die Pläne. Ja. Das ist ja auch irgendwie gut, dass wir in einem Boot sitzen. Ja. Fünf Orientierungspunkte zu Ehescheidung und Wiederheirat. Und ich werde hier ganz stark einen Mann zitieren, der heißt Dr. Tim Geddert. Und der Grund, warum ich ihn zitiere, ist, weil er einfach da ganz ein tolles Paper geschrieben hat über diese schwierigen Fragen, gerade zum Thema Scheidung. Und ich werde ihn teilweise einfach wörtlich wiedergeben, weil ich es nicht besser könnte wie er. Absolut nicht. Erster Orientierungspunkt, lasst uns gleich voll reinstarten. Ganz wichtig, wenn es um die Krise geht, wenn es um das Thema vielleicht Trennung und Scheidung geht, ist, dass wir immer Gottes Plan im Fokus haben. Und ich lese hier jetzt, Gottes ursprünglicher Plan war und bleibt ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Ich weiß, das ist ein bisschen theoretisch, aber das ist der Grundplan und es ist wichtig, dass wir immer diesen Blick auf diesen Grundplan von Gott haben. 1. Mose 2, 24, das war ganz am Anfang und da steht, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch. Sie werden zu einer Einheit. Und diese eine Einheit, die ist wirklich sehr umfassend. Ja. Man wird dann oft wird gleich bei Fleisch, ah ja, da geht es um Sexualität, da geht es um das Körperliche. Nein, es geht um viel mehr. Die totale Einheit im Sozialen, das war ein soziales Geschehen, ein öffentliches Geschehen. Man verlässt Vater und Mutter, man macht sich eins, auch materiell, finanziell, ein neuer Haushalt wird gegründet. Es ist emotional eine totale Einheit und auch körperlich und in vielen, vielen anderen Aspekten des Lebens. Also man kann es wirklich vergleichen mit so einem Blatt Papier. Es sind eigentlich zwei Blätter, aber es ist verklebt zu einem. Aus zwei wird eins. Und wenn man diesen Grundplan im Fokus hat und sich bewusst ist dessen, dann weiß man sofort, das auseinander zu bekommen, die Blätter werden nicht mehr so ausschauen, wie sie ursprünglich ausgeschaut haben. Dann wird es schwierig. Also wir sehen, Plan A, Plan Gottes ist, Ehe ist keine Testverbindung, Ehe ist keine Verbindung auf Zeit, sondern ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Und darin steckt nämlich auch das Potenzial und die Schönheit der Ehe. Und vor allem, was mir auch bewusst worden ist in diesen letzten Wochen, die Sicherheit, die drin steckt. Dieser Bund, der geschlossen wird, wo man sagt, in guten wie in schlechten Tagen. Und das muss natürlich im vollen Bewusstsein gesagt werden. In guten wie in schlechten Tagen. Beziehungsweise auch dieser Aspekt von, du kannst mir vertrauen. Du kannst mir vertrauen. Ich habe mich dir versprochen. Diese Sicherheiten zu haben, wow, das ist das Potenzial und die Schönheit von Gottes ursprünglichen Plan für die Ehe. Gut, das ist mal unser erster Orientierungspunkt. Zweiter Orientierungspunkt, gerade wenn es in die Krise geht, ist es wichtig, dass wir nicht die Mentalität haben, ich suche jetzt gleich mal schnell den Ausweg, ich suche ein Schlupfloch. Ja. Ich lese wieder, unter bestimmten Bedingungen war bzw. ist Scheidung und Wiederheirat möglich. Allerdings wollen wir uns nicht auf das konzentrieren, was möglich ist, sondern auf Gottes ursprünglichen Plan. Das erste, ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Und ich möchte was vorlesen aus Matthäus 19, ab Vers 5. Es kamen einige Pharisäer zu Jesus und wollten ihm eine Falle stellen. Sie fragten, darf ein Mann aus jedem beliebigen Grund seine Frau aus der Ehe entlassen? Und Jesus sagt, habt ihr nie gelesen, dass Gott die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat? Und dass er dann sagte, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden völlig eins sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengebracht hat, sollen Menschen nicht scheiden. Warum hat Mose dann aber gesagt, entgegneten sie, dass man der Frau einen Scheidebrief ausstellen soll, bevor man sie wegschickt? Jesus erwiderte, nur weil ihr so harte Herzen habt, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen wegzuschicken. Von Anfang an ist das aber nicht so gewesen. Doch ich sage euch, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, es sei denn, sie ist ihm sexuell untreu geworden, begeht Ehebruch. Es ging diesen Pharisäern, die da zu Jesus kamen, es ging ihnen nicht darum, Gottes Willen und seinen Plan A zu suchen. Ganz eindeutig nicht. Sie suchten eigentlich nur nach dem Schlupfloch und hatten auch eins gefunden im Gesetz von Mose, wo es doch eine Möglichkeit gab für eine Trennung. Aber es ging ihnen eigentlich nur darum, das umzusetzen, was sie wollten. Und sie haben das wirklich ganz schlimm gemacht. Und es war nämlich so, dass zum Teil so war, dass sie aus wirklich absurden Gründen sich haben scheiden lassen, um andere Frauen zu heiraten. Und da reichte oft schon, dass die Frau das Essen hat anbrennen lassen. Und da merkt man, wie sie ihren Weg durchsetzen wollten, nach Schlupflöchern gesucht haben. Und da hat Jesus gesagt, nein, das geht nicht. Das geht nicht. So könnt ihr das nicht machen. Also das muss auch unsere Haltung sein, dass wir nicht auf der Suche sind nach irgendeiner Option, sondern, und ich komme gleich dazu, manchmal ist es kommt zu Scheidungen. Das ist die Realität. Aber es darf nicht zu einer ganz normalen Option werden wie andere Optionen, sondern es muss letztendlich eine Notlösung bleiben. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Orientierungspunkt. Wir dürfen keine Wegwerfmentalität haben. Ich lese wieder: Im Normalfall soll es das Ziel sein, bestehende Ehen zu heilen, zu schützen und zu unterstützen. Daher Eheberatung anzubieten und aufzusuchen, negative Verhaltensmuster zu verbessern, Sünde zu verlassen, Vergebung zu suchen und anzubieten und so weiter. Also wir wissen, dass Ehen zu retten nicht immer gelingt. Manchmal ist eine Trennung oder vielleicht sogar eine Scheidung unausweichlich, aber das darf uns keinesfalls dazu verleiten, dass wir nicht alles versuchen, was möglich ist, um Wiederherstellung zu ermöglichen. Weil sonst degradieren wir letztendlich etwas, was so wunderbar und gut von Gott gemacht ist, zu etwas, was ein Ramsch ist, zu einem Wegwerfprodukt. Und das darf einfach nicht geschehen. Viertens, wir fetzen da durch. Beim fünften gibt es dann eine Story zum Lesen, oder da ist ein bisschen mehr Material. Vierter Orientierungspunkt, genug Zeit für Seelsorge. Das ist ein interessanter Punkt, der wichtig ist. Nach einer Scheidung, egal was dazu führte, gibt es viele Gründe, aus denen jemand nicht wieder heiraten sollte. Zumindest nicht schnell. Warum? Also warum bewusst Single bleiben, beziehungsweise bewusst längere Zeit Single bleiben, bevor man wieder darüber nachdenkt, eine Ehe anzustreben? Drei Punkte dazu. A, zum Ersten, weil sich scheiden zu lassen, um jemand anderen zu heiraten, kein akzeptabler Scheidungsgrund ist. Da ist die Bibel wirklich ganz klar. B, in einer Zeit des Wartens liegt eine Chance, vielleicht eine beendete Ehe doch wiederherzustellen. Die Chance, die Tür offen zu lassen, dass etwas, was letztendlich zwar rechtlich trennbar ist, aber in vielen anderen Aspekten nicht trennbar ist, dass es doch vielleicht wieder eine Wiederherstellung geben kann. Und C, der dritte Grund, warum dieses bewusste Single-Sein oder zumindest Single-Sein für eine längere Zeit wichtig ist, ist folgender. In allen Fällen brauchen Menschen Zeit, um zu heilen, um reif zu werden, zum Beurteilen, ob sie überhaupt fähig wären, eine zweite Ehe besser zu führen. Seelsorge ist hier unentbehrlich. Und man weiß ja auch, dass aus der Erfahrung eine Zweitehe eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, wieder in die Brüche zu gehen. Leider, es ist so. Und das ist eben sehr aus der Praxis und aus der Seelsorge gesprochen. Darum genug Zeit für Seelsorge. Fünfter Orientierungspunkt. Uns muss bewusst sein, wir hätten so gern diese eine biblisch wasserdichte Lösung für alle. Ja? Das wäre so praktisch, wäre so super. Kann man nicht gescheit lesen, irgendwie Dinge sind im Weg, ich bin im Weg. Ich habe 2017 versucht, so eine Art, wir haben das genannt, oder ich habe das genannt, Positionsspapier zu schreiben über Ehe, Scheidung und Wiederheirat, wo quasi alles geregelt wird. Ja? So, wenn irgendwo ein Problem auftritt, Schublade auf, Papier raus, Nachplattel, super, da ist die Lösung. Ich habe dieses Papier, das war einige Zeit, geschrieben, habe es dann meinem Papa gegeben, der wirklich ein guter Theologe ist und Weitblick hat und viel gelesen hat und auch Praxiserfahrung hat. Und einige Zeit später kommt dieses Ding zurück mit einigen Unterlagen, aus denen ich hier auch schöpfe und so quasi mit dem Fazit, jo, netter Versuch, lieber, mein Papa ist immer super höflich und so, guter Versuch, aber irgendwo nicht ausgereift, nicht ganz schlüssig in sich und so weiter. Ja. Und er hat völlig recht gehabt, ich habe es einfach mal zu den Akten gelegt für 3 Jahre. Und er hat auch gesagt, es braucht einfach noch Reifezeit. Und dieser Versuch, so quasi ein Lösungsheft zu erstellen, hat mir gezeigt, es ist eigentlich nicht möglich. Und dieser Tim Geddert, der nennt jetzt ich möchte euch das vorlesen, ein Beispiel aus der Praxis, wo er ein Erlebnis gehabt hat, das ihm gezeigt hat, diese eine Lösung für alle, die können wir uns abschreiben. Ich möchte euch das einfach vorlesen. Und zwar ist es die Geschichte von John und Linda. John und Linda. John und Linda besuchten unsere Gemeinde ein nettes Ehepaar mit zwei goldigen kleinen Mädchen, damals 2 und 4 Jahre alt. Diese Familie möchte ich für unsere Gemeinde gewinnen, dachte ich. Ich lud mich bei ihnen zum Kaffee trinken, eigentlich zum Kennenlernen ein. Wir hatten eine schöne Zeit, ganz entspannt, bis ich die Frage stellte. Ich war einfach neugierig. So, wie lange seid ihr schon verheiratet? Sie schauten sich an und dann mich. John fragte, willst du die kurze oder die lange Geschichte hören? Die ihr mir erzählen wollt, sagte ich. Und ich fragte mich sofort, ob ich vielleicht die Frage lieber nicht hätte stellen sollen. Sie erzählten ihre Geschichte. John hatte vor Jahren Susan geheiratet. Jung, schnell, wenig überlegt, beide hatten keine Beziehung zu Jesus und zu einer Gemeinde. 6 Monate später war die Beziehung am Ende. Sie hatten keine gemeinsamen Lebensziele und kein Interesse, weiter an der Beziehung zu arbeiten. Susan reiste von Kanada nach England aus. John fand eine neue Freundin, Linda, mit der er jetzt noch zusammen ist. Sie zogen zusammen, bald wurde Linda schwanger. 2 Jahre später waren sie immer noch zusammen und ganz glücklich dabei. Ein zweites Kind war unterwegs. Dann wurde Linda von einer Bekannten zu ihrer Gemeinde eingeladen. Und siehe da, bald fand Linda den Weg zum Glauben. Überglücklich erzählte sie natürlich John, wie Jesus ihr ein neues Leben schenkte. John wurde angesteckt. Er besuchte auch die Gemeinde. Durch das Zeugnis von Linda und anderen fand auch er zum Glauben an Jesus. Jetzt wollten Linda und John sich taufen lassen und als Mitglied der Gemeinde aufgenommen werden. Sie wollten ihr Leben in eine verbindliche Gemeinschaft bringen. Es gab nur ein Problem. John war immer noch mit Susan verheiratet. Gesetzlich zumindest. Was jetzt? Natürlich wusste er, dass er vieles falsch gemacht hatte. Linda auch. Aber was war jetzt richtig? Nur ganz selten, wenn ich diese Geschichte erzähle, reagiert jemand folgendermaßen. Die Sache ist ganz klar. John muss sich von Linda trennen. Er muss versuchen, Susan in England zu finden. Er muss versuchen, seine richtige Ehe wieder aufzubauen und so weiter. Viele andere reagieren eher so. Er muss die Sache in Ordnung bringen. Daher eine rechtliche Scheidung von Susan einleiten, damit er und Linda heiraten können. Dann ist das geregelt, was eigentlich vor Gott schon zustande gekommen ist. Sie sind eine christliche Familie geworden. Wie würdet ihr als Gemeinde entscheiden, wenn John zu euch käme, um sich taufen zu lassen? Es ist doch eine seltsame Taufbedingung, oder? Erst musst du dich scheiden lassen und jemand anderen heiraten, bevor du dich taufen können. Oder was wenn John tatsächlich Susan in England anrufen würde, um ihr mitzuteilen, was mit ihm alles geschehen ist und dass er sich scheiden lassen will? Was, wenn Susan dann total überrascht antworten würde und sofort lossprudeln würde? John, du kannst nicht glauben, was geschehen ist. Ich wollte dich gerade heute anrufen. Ich wollte dir mitteilen, dass ich Jesus kennengelernt habe und dass er mein Leben radikal verändert hat. Ich wollte dich um Verzeihung bitten. Ich wollte fragen, ob du bereit wärst, unserer Beziehung eine neue Chance zu geben. Ich glaube, mit Gottes Hilfe können wir es schaffen. Was wäre dann? Also das Fazit ist hier, Menschen können sich in solche Situationen verwickeln lassen, dass es nicht eindeutig ist, welche Ehe jetzt die Ehe fürs Leben ist. Da merkt man, es ist nicht nur schwarz, es ist nicht nur weiß, es gibt viele Graustufen dazwischen. Also diese eine biblisch wasserdichte Lösung für alle ist ein Wunschtraum. Manchmal ist es sehr klar, was ist Gottes Wille. Manchmal sind wir in einem Bereich, wo wir sagen, da gibt es Wahrheiten, ja, der Plan A, was Gott sich vorgestellt hat. Aber das Leben, es läuft nicht immer nach Plan A. Auch aus dem Grund, weil viele Menschen nicht wissen, was ist Plan A. Und später erkennen sie, oh, das wäre Plan A gewesen, aber ja, ich wusste nichts davon. Und da kommt Jesus rein und da schenkt Jesus auch Gnade. Da schenkt Jesus Wiederherstellung. Da schenkt Jesus eine zweite Möglichkeit, eine zweite Chance. Also jede Situation muss letztendlich in Ruhe gesondert betrachtet werden. Das sind einmal so 3 Orientierungspunkte, die uns hoffentlich helfen, irgendwo dieses Thema etwas zu greifen und zu begreifen. Wir kommen zum zweiten Teil, zu unseren Expertenratschlägen aus der Krise. Und ich sage bewusst Experten, weil sie es wirklich durchlebt haben. Das meine ich komplett ernst. Wie gehe ich da jetzt vor? Ich gehe mal aus dem Weg. Und zwar, ich habe diese Tipps in drei Kategorien unterteilt. Und zwar Ratschläge, wie Krisen vermeiden. Das ist das Erste. Und das Interessante dabei war, diese zwei Paare, ich habe im Grunde nur drei Tipps bei diesem Punkt. Drei Ratschläge bei diesem Punkt. Das ist kurz. Das heißt, das sieht man, dass das Vorbeugen, das Richtige zu tun, um eine Krise zu vermeiden, viel weniger komplex ist und schwierig und kompliziert, als dann in einer Krise zu sein und dort richtig zu reagieren. Das war für mich sehr erstaunlich. Das Zweite sind dann, was tun in der Krise? Das sind 10 Ratschläge. Und dann kommen wir noch zu 12 Ratschlägen für was sollen Singles wissen? Voll interessant. Und weil es jetzt so richtig bam, bam rausgeht, habe ich das auf Blätter draufgeschrieben. Das heißt, ihr könnt da beim Ausgang, wo dieser Spendenkorb steht, da könnt ihr so ein Blatt mitnehmen, das ist ein doppelseitiges Blatt. Und auch bei dem Tisch mit den Büchern gibt es nochmal ein paar Blätter, falls die da ausgehen. Und für die YouTuber, ihr könnt in der Videobeschreibung auf den Link klicken und da ist ein PDF auf unserer Homepage, wo das auch zu finden ist. Okay, also ich starte jetzt da rein. Mit der ersten Kategorie sozusagen Krisen, Ratschläge, um deine oder eure Ehe vor schlimmen Krisen zu bewahren. Das Erste, was hier sich rauskristallisiert, ist Folgendes. Bewahre eine solide Vertrauensbasis durch Ehrlichkeit, Liebe und Respekt. Warum? Verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen, dauert erfahrungsgemäß viele, viele Jahre. Ganz ein sensibler Punkt, das von Anfang an immer mit ganz viel Feingefühl behandelt werden muss. Vertrauen nicht zerstören. Durch Ehrlichkeit, durch Liebe und durch Respekt voneinander. Ganz wichtig. Zweiter Ratschlag. Achso, ja, ich hab keine Folien, das war eh krass mit so vielen Folien. Wie gesagt, es gibt den Zettel. Es ist viel, aber nehmt es einfach auf. Ich glaube, jeder von euch ist ja auch an einer anderen Stelle und für den einen sind die, nehmt das raus, was für euch wichtig ist. Zweite Sache, lebt nicht nebeneinander, sondern miteinander. Und ganz wichtig sind regelmäßige Zeiten der Zweisamkeit und des Gesprächs. Sobald man das loslässt, fängt man an, nebeneinander zu leben und nicht miteinander. Drittens, das ist schon der dritte Tipp, der letzte. Betet gemeinsam, auch wenn es am Anfang schwer fallen könnte. Und hier sieht man eben auch wieder sofort automatisch diesen Aspekt, wie wichtig es ist, diese gemeinsame Mitte zu haben. Diese drei Tipps, das war's. Also ich war ganz, wow, okay. Das ist so wichtig, diese Dinge zu beachten, um Krisen zu vermeiden. Zweite Kategorie. Jetzt wird es komplizierter. Die Krise ist da. Was tun? Erste Sache. Sei dir bewusst, dass Jesus dein Retter ist und nicht dein Ehepartner. Daher suche die Beziehung zu Jesus und er wird dir helfen zu erkennen, wo Schuld in deinem Leben ist, anstatt alle Schuld beim Partner zu suchen. Höre auf, den anderen ständig zu verurteilen. Wenn ich das so höre, denke ich mir, wow, Jesus verändert total die Perspektive, wie man auch in einer Krise agiert. Normal schlägt man um sich. Jesus verändert uns, verändert unsere Art und Weise, Dinge anzugehen. Hat mich total bewegt. Zweitens, konzentriere dich auf das Gute beim anderen. Sei gnädig und vergeben, so wie Gott es mit dir ist. Da sieht man wieder Gott in der Krise. Drittens, bete, bete, bete. Gott ist die ultimative Hilfe. Im Idealfall betet gemeinsam, auch wenn ihr zunächst nichts dabei fühlt. Wenn du allein beten musst, dann bete, dass dein Partner auch die Wiederherstellung der Ehe möchte. Oftmals ist Gebet der Schlüssel, damit Reden miteinander wieder möglich wird. Viertens, offene und ehrliche Gespräche sind ein entscheidender Schlüssel. Nehmt dir bzw. nehmt euch viel Zeit dafür. Habe, wenn möglich, Gespräche mit dem Partner und mit Menschen, die dich lieben und die Ehe nicht als Wegwerfprodukt ansehen. Sprich auch bewusst über deine Gefühle und Verletzungen. aber nicht in anklagender Art und Weise. Fünftens, blende, und das ist schwierig, das ist so ein bisschen Anknüpfung an Teil 5 vom letzten Mal, wie liebt man, blende negative Emotionen bewusst aus. Zum Beispiel, indem du dem anderen Gutes tust, obwohl du momentan nichts für ihn empfindest. Das bedeutet es zu lieben. Lieben ist etwas, das ich tue, haben wir letzte Woche gehört. Es ist nicht nur ein Gefühl. Sechstens, führt keine Diskussionen vor dem Schlafengehen. Punkt. Siebtens, lasst manches einfach stehen. Achtens, schreit nicht miteinander. Neuntens, lerne dich selbst besser kennen. Was sind deine wunden Punkte? Wo musst du selbst heil werden? Was sind deine Bedürfnisse? Wenn du nicht weißt, wer du bist und was du brauchst, dann kannst du das deinem Partner auch nicht vermitteln. Zehntens, nicht aufgeben. Scheidung kann nur die absolute Notlösung sein. Boom. Das sind wirklich Ratschläge aus der Situation noch heraus. Drittens, Tipps für Singles. Auch sehr wichtig. Erster Tipp. Sei vorsichtig mit unrealistischen Erwartungen an einen zukünftigen Partner oder Partnerin. Ganz, ganz wichtig. Zweitens, arbeite hart an deinem Charakter, um ein guter Ehepartner zu werden. Sei dir sicher, dass du die nötige Reife hast, um zu heiraten. Das ist eine unbequeme Frage. Bin ich überhaupt reif oder heil, um zu heiraten? Viertens, höre unbedingt auf erfahrene Ratgeber, auch wenn sie dir Dinge sagen, die du nicht hören willst. Das braucht Demut. Fünftens, halte Gottes Reihenfolge ein. Also übrigens, diese Tipps, die kommen alle von diesen Paaren. Aus der Praxis, aus der Krise. Halte Gottes Reihenfolge ein. Erst kennenlernen, dann verloben, dann heiraten, schließlich Sex haben und eine Familie gründen. Es klingt total konservativ und fad, aber Gott ist schlauer. Er ist einfach schlauer als wir. Und seine Pläne sind besser als unsere Pläne. Er hat sich etwas gedacht, warum er einen Rahmen setzt für Sexualität. Er hat sich etwas gedacht. Verweis auf Teil 4, glaube ich, wo es speziell um das ging. Silva hat drüber gesprochen. Sechster Rat. Nimm dir ausreichend Zeit, um deinen potenziellen Partner kennenzulernen. Ein paar Monate werden dafür nicht reichen. Es braucht eigentlich Jahre. Krass, ja, aber ganz viel Wahrheit. Siebtens, sieh dir die Herkunftsfamilie deines möglichen Ehepartners genau an und sei dir bewusst, dass diese Person ein Produkt dieser Familie ist. So hart das auch klingen mag und so sehr dein Partner auch sagt, dass er ganz anders ist als der Rest des Clans. Jo, es ist so. Also wir glauben oft, dass wir so anders sind wie die Leute in unserer Familie. Aber wir sind ein Produkt unserer Herkunftsfamilie. Auch wenn wir uns von vielem abgrenzen und so weiter und so fort. Ich höre euch. Aber es muss einem so bewusst sein. Und auch was ich Leuten sage, die Partnerschaft wollen oder frisch in einer Partnerschaft sind, du hast keine Garantie darauf, dass sich dein Partner in irgendeiner Weise ändern wird. Du hast keine Garantie darauf. Du kannst darauf hoffen, aber du hast keine Garantie dafür. Und wenn da etwas ist, das dich stört, dann musst du davon ausgehen, dass mich das auch noch in 30 Jahren stören wird. Es ist einfach so. Vielleicht verändert sich das, ja, aber du hast keine Garantie drauf. Und wir sind oft so, dass wir sagen, ja, das wird sich schon ändern oder das werde ich schon hinbiegen. Oder? Vorsicht. Okay, achtens. Heirate auf keinen Fall aus Angst übrig zu bleiben. Betrachte Single-Sein als vollwertige Alternative. Das ist biblisch. Das ist etwas, was ein Paradigmenwechsel war im Neuen Testament, dass es okay war, Single zu sein. Das gab es damals kulturell nicht. Du warst ein Loser oder du warst sozial echt in Problemen, wenn du nicht geheiratet hast. Das hat die Gemeinde durchbrochen. Da gab es dann Für die Witwen oder für die Alleinstehenden gab es Unterstützung durch die Gemeinde. Heutzutage gibt es ein Sozialsystem. Also Single sein ist eine Alternative. Neuntens, heirate nicht ohne Ehevorbereitung. Ja, das kommt aus meinem Herzen auch als Pastor. Also da beißt man sich oft die Zähne aus. Gerade bei Älteren, ich muss sagen, die Jungen, jo, mach mal, aber Ältere, nein, wir sind älter und wir sind so gescheit. Sorry, ist jo, nicht schlau. Zehntens, eine berechtigte Absage einer Heirat ist keine Schande, sondern ein Zeichen von Weisheit und Demut. Elftens, hab ein möglichst realistisches Bild von Ehe. Sie ist großartig. Ein Geschenk. Unglaubliches Potenzial. Aber absolut kein Selbstläufer. Und ich glaube, das ist irgendwo auch ins Bewusstsein hineingekommen durch diese Serie auch. Letzter Tipp an die Singles und es ist letztendlich ein Tipp an uns alle und wir gehen auch jetzt dann über ins Abendmahl. Hab Jesus im Zentrum deines Lebens. Das wird dann auch dein Maßstab an deinen zukünftigen Partner sein. Beide Paare waren sich einig, dass sie es ohne Jesus in ihrer Mitte, ohne Gott nicht geschafft hätten, ihre Ehen zu erhalten. Und das zeigt uns letztendlich, wir brauchen Jesus. Wir brauchen die Beziehung zu ihm. Das ist so wichtig. Jeder Einzelne, es ist schon ganz viel Hoffnung da, wenn einer der Partner Jesus kennt. Aber es ist noch viel besser, wenn natürlich beide Jesus kennen und Jesus in der Mitte haben. Als Fundament, als Basis, wo man sich immer wieder auch finden kann. Und das zeigt aber auch, wir alle brauchen Jesus in unseren Beziehungen, die über die Ehe hinausgehen. Wir brauchen Jesus. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Orientierung. Er ist der, der uns zeigt, wie es gehen kann. Wie wir auch Vergebung leben können. Wie wir gnädig sein können. Wie wir lieben können. Letzter Teil, Teil 5. So entscheidend. Und daran wollen wir jetzt auch denken im Abendmahl und letztendlich Jesus feiern und das, was er für uns getan hat. Ich schließe noch mit Gebet. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Leben gegeben hast für uns. Du bist der, der Brücken baut. Du hast einen Weg uns geebnet zum Vater. Und du bist auch der, der Wege ebnet zwischen Menschen, sei es in der Ehe oder in anderen Beziehungen, wo Zerbruch da ist, wo Zerrüttung da ist. Da bist du der, der neue Brücken und Wege baut, zueinander hin. Du bist die Hoffnung der Welt. Du bist Hoffnung für Beziehungen. Und zu dir schauen wir auf. Dich feiern wir, dich ehren wir, dich suchen wir, dich brauchen wir. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.